unsere Kontaktadresse: Buchhandlung Jost Fritz in der Wilhelmstraße 15 in Freiburg. Vier Megahertz jeden Donnerstag um 7:45.
Okay, und wir bringen heute zwei Beiträge im Großen und Ganzen. Einmal ein Beitrag über eine Veranstaltung der Bunten Liste, die am Montagabend stattgefunden hat. Und zwar eine Veranstaltung über neue Kampfgase der Polizei, insbesondere CN und CS. Und zum Zweiten noch eine Stellungnahme eines Mitgliedes der Bunten Liste, und zwar über die neuen Raumvergabepraktiken hier an der Uni in Freiburg.
Als nächstes kommt ein Beitrag zur Kindertagesstätte.
Wer uns die Kita nimmt, der spinnt!
Die Kindertagesstätte des Studentenwerks Werdering 6 soll am 31.08. endgültig aufgelöst werden. Monatelang stand die Kita größtenteils leer. Nach der Räumung des Schwarzwaldhofs wurde die Kita von den Kindergruppen des Schwarzwaldhofs besetzt, sodass jetzt wieder 35 Kinder dort spielen. Zum 31. August sollen unsere Kinder rausfliegen. Das Studentenwerk will die Kita-Räume renovieren. Hinterher sollen dann die Krabbler, die sind 1 bis 3 Jahre alt, reinkommen unter städtischer Verwaltung. Die bisherige Krabbelstube im Erdgeschoss des Werdering 6 soll aus ihren Räumen raus, obwohl der Mietvertrag bis 1984 läuft, weil die Uni da die Forstler reinhaben will. Wobei keiner der Forstlerprofessoren in die Krabbelstube überhaupt rein will.
Als neuester Knüller drohte das Studentenwerk die Räumung an, wenn die nicht bis zum 10.07. 2080 Mark Miete zahlen, für 4 Monate, die sie drin gewesen sind. Das Studentenwerk hat die Kita jahrelang geschrumpft und Räume leer stehen lassen. 3 Monate nach der Besetzung fällt denen jetzt ein, nachträglich Miete zu kassieren. Sie versuchen sich jetzt eine weitere rechtliche Absicherung für die Räumung zu schaffen. Wir haben uns durch alle zuständigen Instanzen wie Studentenwerk, Jugendamt, Liegenschaftsamt durchgeackert, die uns ab 1. September das legale Leben und Spielen in der Kita ermöglichen können. Der Erfolg unserer Dialogbereitschaft ist, dass unsere 35 Kinder nach dem 31. August auf der Straße sitzen sollen. Das Studentenwerk und die Stadt stellen sich tot. Sie sind in Urlaub oder nicht zuständig oder alles ist erst in Planung und so weiter. So hat der Herr Mehl, der ist der Leiter des Sozial- und Jugendamtes, eine Antwort bis zum 20. Juli auf unser letztes Gespräch fest versprochen. Und jetzt ist er in Urlaub.
Wir können uns Ende August auf keinen Fall mit unseren Kindern auf die Straße setzen lassen und wollen in der Kita bleiben. Unsere Kinder wollen von 1 bis 6 Jahren zusammen sein und nicht mit 3 Jahren auseinandergerissen werden. Freundschaften und Gruppenzusammenhänge quer durch alle Gruppen sollen erhalten bleiben. Weiterhin Leckerschmecker-Puddings, Schlamm- und Wasserschlachten, sich anmotzen und sich wieder vertragen, Schmuseecken, Zwergenaufstand gegen Erziehungsberechtigte. Wir bleiben in unseren bisherigen Räumen.
Ja, das war der Inhalt eines Flugblatts, das gerade hier rumgeht. Und außerdem ist auf dem Flugblatt noch die Möglichkeit gegeben, durch seine Unterschrift dafür einzutreten, dass die Forderungen der Kindertagesstätte und der Krabbelstube erfüllt werden.
Und die Forderungen sind: Die Spiel-, Lebens- und Arbeitszusammenhänge für die Kinder in der Kita und der Krabbelstube müssen erhalten bleiben. Kita und Krabbelstube bleiben in ihren Räumen. Die Kita wird als selbstorganisiertes Projekt weitergeführt. Und da gibt es auch die Möglichkeit, für Leute, die sich dafür interessieren, das zu unterstützen. Dazu gibt es 2 Termine, und zwar am Montag, den 31.08. ist ein Kita-Aktionstag, Unterstützergruppe wird gesucht. Vielleicht eine Demo, vielleicht Zelten, vielleicht Fest, ist alles möglich. Und am Montag, den 24.08. um 20.30 Uhr in der Kita ist ein Vorbereitungstreffen für alle Interessierten.
Okay, und jetzt kommt der angekündigte Beitrag über das Giftgas, mit dem die Polizei ausgerüstet werden soll. Da fand am Montagabend eine Veranstaltung der Bunten Liste statt. Die Bunte Liste wollte eigentlich den Hörsaal 1010 in der Universität dafür bekommen, aber die Uni hat sich auf höhere Anweisung hin quergelegt und dann mussten alle umziehen in die Wolfshöhle, wo dann unter sehr hinderlichen Umständen die Veranstaltung doch noch über die Bühne ging. Und wir bringen jetzt einige Ausschnitte davon.
Hey, hast du Tine gesehen? Staat. Gummiknüppel, unser Staat. Nichts mehr ist so klar wie Glas. Längst vorbei, schlag's in zwei.
Also um Einstieg zu kriegen in die Problematik mit dem CS, wollte ich erstmal mit einer kleinen Presseschau anfangen. Es wird euch einiges bekannt sein, aber das wird dann auch so den Gegensatz zu dem darstellen, wie nachher das dann wirklich aussieht, wenn man die medizinischen Sachen sich anguckt. Es wird auch zitiert, die Zeitung Chemie in unserer Zeit, der sich entnehmen lässt, dass diejenigen, die durch die chemische Keule, dass auch diejenigen, die die chemische Keule anwenden und dadurch häufig mit kleinen Mengen der Substanz in Berührung kommen, zum Beispiel Polizeibeamte, ebenfalls gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt sind. Die lähmende Wirkung von CS wird im konkreten Einsatz dadurch hochgefährlich, dass der Betroffene sich nicht mehr durch Flucht einer überhöhten Dosis entziehen kann. Eine Möglichkeit, die in einem Gutachten als entscheidend für einen ungefährlichen Einsatz von CN damals genannt wurde. Am 9.7. ist dann dieser ominöse Praxistest von CS in Dachau. Und dazu schreibt die Badische am nächsten Tag, eine leichte Drehung des Windes genügte und schon war der oberste Chef der bayerischen Polizisten selbst Opfer des neuen Würgegases, das zukünftig gewalttätige Demonstranten handlungsunfähig machen soll. Wie bei einem echten Polizeieinsatz rannte die Prominenz vor den Gasschwaden davon, die aus abgeschossenen Reizstoffgranaten oder aus der Gischt der Wasserwerfer direkt auf die Zuschauer zuzogen. Dabei standen die Politiker rund 100 Meter abseits und bekamen nur einen Bruchteil der Reizstoffmenge ab, die sich die jungen 18- bis 20-jährigen Bereitschaftspolizisten direkt im Wasserwerferstrahl freiwillig aussetzten. Mit schwer geröteten Augen eilten sie gleich zu dem bereitstehenden Sanitätswagen. Da müssen ja mindestens 2 Tage dienstfrei rausschauen, meinte ein auf dem Boden liegender Jungpolizist, während ihm ein Sanitäter die Augen ausspülte. Zu diesem Praxistest in Dachau schreibt dann auch noch der Spiegel am 13.07. Die in Dachau als Testpersonen eingesetzten bayerischen Bereitschaftspolizisten spürten ein unheimliches Wirken. Ein Beamter brach zusammen, obwohl die bei dem Probelauf verwendete CS-Dosierung 300 Milligramm je Liter ungewöhnlich niedrig war. Bei Einsätzen im Ausland, wo der Reizstoff schon länger zur Polizeiausrüstung gehört, wird häufig ein bis zu 10-mal stärkeres Konzentrat verwendet. Mit dem entsprechenden Ergebnis, zum Beispiel im schweizerischen Kanton Zürich, geriet Anfang vorigen Jahres ein Feuerwehrmann für Sekunden in die Wolke einer CS-Tränengaspatrone. Der vorher kerngesunde Mann, er war erst 2 Wochen zuvor ärztlich untersucht worden, litt danach unter einem Lungenödem, einer Herzinsuffizienz und einer Lungenentzündung sowie an Störungen des Nervensystems. Erst nach einem Jahr war er wieder voll arbeitsfähig. Aus den bisherigen Erprobungen zieht die Polizei schon jetzt den ersten Schluss, nämlich dass die Reizstoffschutzbrille beim CS-Einsatz nicht ausreichend schützt. Die Beamten müssen beim Versprühen eine Gasmaske tragen. Die württembergische Polizei wird womöglich Ende des Jahres nach bayerischem Vorbild auch im Alleingang mit dem neuartigen CS-Reizgas ausgestattet. Dies deutet der Innenminister Roman Herzog gestern in Stuttgart an. Herzog steht dabei unter dem massiven Druck der Gewerkschaft der Polizei. Der Landesvorsitzende von dieser Gewerkschaft, Dietrich Siemann, erklärte unter anderem, wir müssen die Krawallmacher besser auf Distanz halten können. Der Polizei fehlt ein geeignetes Einsatzmittel zwischen Gummiknüppel und Pistole. Wer diese Lücke nicht bald schließt, betont der GdP-Chef, macht sich mitverantwortlich, wenn die Polizei gezwungen sein wird, die Schusswaffe einzusetzen. Ja, man könnte noch ein bisschen was zitieren von der Bundeswehr. Die Bundeswehr verfügt in jeder Einheit über geringere Mengen CS. Das dient zur Dichtigkeitsprüfung von Gasmasken und solchen Sachen. Das sagt unter anderem ein im Umgang mit CS erfahrener Bundeswehrfeldwebel. Ich möchte nicht mit ansehen müssen, wie die Zuschauer einer Demo aus dem Fenster ihrer Wohnung im 4. Stock kotzen.
Wie wird denn das CS-Gas im praktischen Einsatz verwendet?
Also das CS kann man erstens mal in der chemischen Keule einsetzen, wie bisher das CN. Dann kann man es in Wasserwerfern einsetzen, in Wurfgeschossen, da ist zum Beispiel in Malville in Frankreich eingesetzt worden. Die neueste Entwicklung ist ein Feuerlöscher, großes Gerät der Firma Heckler & Koch, eine wahre Riesenkeule. Sie wird auf dem Rücken getragen, hat einen Verbindungsschlauch und ein Sprührohr und kann bis 20 Meter gezielt im Einzel- oder Dauerschuss gesprüht werden. Es soll dort eingesetzt werden, wo Wasserwerfer zu groß sind und die Keule eine zu geringe Reichweite hat. In Zürich sind des Weiteren Tränengaspetarden eingesetzt worden. Die haben eine Treibladung und kann man etwa 100 Meter weit damit schießen. Aus der Zeitschrift Internationaler Waffenspiegel 381 gibt es da noch ein paar Möglichkeiten, wie man das weiterhin einsetzen kann. Und zwar gibt es hier hindernisbrechende Behälterprojektile, die auf Entfernung bis 150 Meter treffgenau Fensterscheiben, Wagentüren und Bretterwände durchschlagen, sich splitterlos zerlegen und die flüssige Reizstoffmasse zur Entfaltung bringen. Diese Patronen sind zum Beispiel bei Hausbesetzungen von äußerst probater Wirksamkeit. Selbst dann, wenn die Besetzer Gasmasken besitzen, denn permanenten Schauern solcher Geschosse sind selbst auf Dauer die besten Filter nicht gewachsen. Projektile mit Verzögerungszündungen können ebenfalls aus Entfernung von 50 bis 150 Metern zielgenau über den Köpfen einer Menge splitterfrei zur Entladung gebracht werden, zum Beispiel auch aus Hubschraubern. Projektile mit Aufprallzündung werden unmittelbar vor einer Menge gegen den Boden geschossen. Durch den Aufprall findet ebenfalls eine splitterfreie Entladung statt. Mit diesen Patronen sind regelrechte Reizstoffwolkenwände vor einer Menge aufzurichten, um sie wirksam am Vordringen zu hindern. Jetzt wollte ich noch was dazu sagen, was man machen kann, wenn man von CN oder auch CS getroffen worden ist, und dann auch noch ein paar Sachen zeigen, wie man es machen kann. Bei Augentreffern kommt es zu sofortigen heftigen Schmerzen, die Augenlider verkrampfen und die Bindehäute werden gereizt. Durch die zeitweilige Erblindung bei Lidkrampf treten häufig Panikreaktionen auf. Dagegen hilft nur Ruhe und sofortiges Spülen mit klarem Wasser. Der Verdünnungseffekt des Wassers reicht aus, chemische Zusätze sind absolut überflüssig. Das ist mal als Versuchsobjekt. Ich meine, es ist halt ein bisschen schwierig, wenn man einen Lidkrampf hat, überhaupt das Auge aufzubringen. Das heißt, man muss erstmal mit zwei Fingern überhaupt aufhalten und dann halt entgegen, dass man nicht das Zeug noch ins andere Auge spült, dann halt ausspülen. Also ich spüle jetzt mal nicht ins Auge rein, weil das so... Okay, bei Treffern in den Mund muss ebenfalls ausgiebig gespült werden. Das gleiche gilt für die Haut. Nach langanhaltendem Wasserwerfereinsatz ist es angeraten, die Kleidung schnellstmöglichst zu entfernen und erst ausgiebig kalt zu duschen, später auch warm. Das kalte Wasser hält die Poren geschlossen und verhindert eine Einlagerung der CS-Teilchen. Bei Demo-Heimfahrten empfiehlt es sich, durchtränkte Kleidungsstücke in Plastikbeutel verpackt im Kofferraum zu verstauen. Bei Reizung der Atemwege hilft in erster Linie frische Luft, also raus aus den CS-Schwaden. In geschlossenen Räumen müssen Fenster und Türen geöffnet werden. Das in die Klamotten eingezogene CN sorgt sonst für eine ständige Konzentration des Kampfstoffes. Bei Atemschwierigkeiten bringt die verletzte Position in Atemnotlagerung auf dem Rücken mit erhöhtem Oberkörper. Atemschmerzen und anhaltendes, trockenes, gereiztes Hüsteln können ein beginnendes Lungenödem auf ein beginnendes Lungenödem hinweisen und sind Anlass für einen raschen Transport in das nächste Krankenhaus. Dann kann man dazu noch vielleicht sagen, dass CN und CS sind fettlöslich. Insofern ist es eigentlich, sollte es verboten sein, sich auf Demos zu schminken und irgendwelche Cremes oder sowas aufzutragen. Dann, wenn man mal auf der Polizei ist und hat was von dem CS abgekriegt, soll man die Polizei auffordern, die Fenster zu öffnen. Weise sie darauf hin, dass sie sich sonst unter unterlassener Hilfeleistung und Körperverletzung im Amt schuldig macht und dann mit einer Anzeige rechnen müssen. Naja, wohin das, welchen Erfolg das hat, das kennt man auch. Wichtig ist auch auf Demonstrationen, keine Medikamente oder Drogen vorher zu sich zu nehmen. Diese Sachen könnten die Gaswirkung verstärken und außerdem checkt man die Gefahren und Chancen zu fliehen vielleicht nicht richtig ein. Ich meine, dann kann man noch was sagen für Ausrüstung, was man mitnimmt. Ich meine, Halstücher und sowas habt ihr eh wohl dabei, wenn er auf eine Demo geht. Was ganz gut ist, ist eine Chlorschutzbrille, damit man nicht direkt diese Gasteilchen ins Auge kriegt, weil, wie der Nils gesagt hat, dann ja die Hornhautverletzungen am größten sind. Wenn man ein bisschen Zitrone dabei hat, um es auf das Halstuch zu machen, das hilft zwar ein bisschen, aber im Endeffekt nützt das auch recht wenig.
So, und zum Schluss kommt jetzt noch ein Beitrag über die Schwierigkeit, einen Raum zu finden für Veranstaltungen über so brisante politische Themen wie eben diese über das Kampfgas. Wir haben uns jetzt nochmal mit einem Mitglied der BL in Verbindung gesetzt und unser nächster Beitrag geht über die Schwierigkeit, mit diesem Raumverbot klarzukommen.
So, die BL, die hat ja am Montagabend den Saal von der Uni nicht gekriegt für ihre Veranstaltung über dieses Kampfgas, ne?
Ja.
Kannst du mir da mal die näheren Hintergründe dafür erklären, warum sie diesen Saal von der Uni nicht bekommen hat? Und heute hat man ja auch in der BZ gelesen, dass aus Stuttgart ein neuer Erlass da ist, ne? Kannst du da mal ein bisschen was zu sagen?
Als erstes mal, die Bundesliste hat ja versucht, gegen dieses Raumverbot von der Universität noch eine einstweilige Anordnung zu erwirken beim Verwaltungsgericht in Freiburg. Die haben aber diesen Antrag abgelehnt, und zwar im Wesentlichen mit der Begründung, die auch die Universität gebracht hat. Grundlage für dieses Raumverbot ist eben dieser Runderlass an die Universitäten vom 11. Mai 1981 vom Kultusministerium. Und dieser Runderlass, der ist nicht nur jetzt in diesem Fall schlimm gewesen, sondern der hat auch meines Erachtens haarsträubende Implikationen für ja den Zustand unserer Demokratie insgesamt. Und zwar, ich zitiere mal daraus die wesentlichen Sätze, der ist insgesamt nicht lang. Der erste Satz ist, Räume der Universitäten dürfen nur für solche politischen Veranstaltungen überlassen werden, die von Mitgliedern der Universität getragen werden und zu denen ausschließlich Mitglieder der Universität Zutritt haben. Ein weiterer Absatz, also nur um das noch nochmal auszusprechen, für öffentliche politische Veranstaltungen, zu denen auch Hochschulfremde Zutritt haben sollen, dürfen Räume nicht überlassen werden. Dann geht's weiter. Unberührt bleiben die Möglichkeit, Universitätsräume an hochschulfremde Benutzer für nicht politisch ausgerichtete Veranstaltungen zu überlassen, sowie die Regelung über Miet- und Nebenkosten. Naja, ich meine, dass dieses Verbot, dass politische Veranstaltungen, ja gut, das sollte man insofern noch ergänzen. Das ist jetzt nur ein spezieller Erlass, der auch noch druckfrisch ist hier, aber der ergänzt eben eine Regelung, wonach, Augenblick, das müsste ich jetzt mal eben raussuchen, das sind die Richtlinien für die Überlassung oder Vermietung von Räumen für die Universität. Und jetzt Augenblick mal. Also die Richtlinien heißen in Ziffer 2.3, dass Räume für Veranstaltungen, jetzt Zitat, die mit den Aufgaben der Universität, ihrer Organe und Einrichtungen vereinbar sind oder die dem allgemeinen Bedürfnis, Bildungsbedürfnis und kulturellen Zwecken dienen, dass dafür eben Räume überlassen werden dürfen. Das heißt aber auch, dass politische Veranstaltungen, sofern sie in der Universität stattfinden, von studentischen Gruppen erstens hochschulbezogen sein müssen und zweitens, dass zu diesen Veranstaltungen, politischen Veranstaltungen eben universitätsfremde Leute, das heißt die Bevölkerung, eben nicht Zutritt haben darf. Und ich meine, dass dieses besonders schlimm ist, weil mit diesem Erlass die Universitäten wieder mit Gewalt zurück in ihren Elfenbeinturm gezwungen werden sollen. Das heißt eben auch, dass die Wissenschaft wieder aus der politischen Verantwortung herausgehalten werden soll, aus der gesellschaftlichen Verantwortung. Das heißt aber auch, dass die gesellschaftliche Kontrolle über die Universitäten praktisch unterbunden werden soll. Also ein Zustand, wie er vor 1965 etwa bestanden hat, soll wiederhergestellt werden. An den Universitäten soll Friedhofsruhe, politische Friedhofsruhe herrschen. Die Politik soll draußen bleiben und die Bevölkerung soll kein Anrecht haben, an der Universität, an den Auseinandersetzungen der Universität teilzunehmen. Und ich meine, dieses erstens gehe ich mal anders ran. Die Studentenbewegung hat es geschafft, so etwa vor 15 Jahren mit der Parole unter den Talaren Muff von 1000 Jahren, also normal, unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren, mit dieser Parole hat sie es geschafft, die Universitäten politisch zu öffnen und die Verantwortlichkeit der Wissenschaft für die Gesellschaft aufzuzeigen und ansatzweise auch herzustellen. Damals ging dann auch die große Diskussion darüber, dass eben die Wissenschaft nicht im Elfenbeinturm stattfinden darf, sondern mit in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen einbezogen werden muss. Und zwar hat das also auch einen ganz konkreten historischen Hintergrund, nämlich die Erfahrung, die hier in Deutschland mit den Universitäten in der Nazizeit gemacht worden sind. Es ist eben eine historische Tatsache, dass die Universitäten nicht nur ideologische Vorbereitung für den Nationalsozialismus bzw. nach der Machtergreifung auch besondere politische Ideologieträger waren. Die Universitäten haben keinen Widerstand entgegengesetzt gegen die Ausrichtung, die ganz strikte Ausrichtung der Wissenschaft an den nationalsozialistischen Ideologien. Ich möchte da nur zwei Beispiele mal bringen. Im November 1933 haben über 700 Hochschullehrer ein Und jetzt ist Zitat, Bekenntnis deutscher Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und den nationalsozialistischen Staat abgegeben. Gerade hier in Freiburg ist ja die Figur des Heidegger besonders bekannt geworden und anrüchig geworden, der in seiner Antrittsrede als Freiburger Rektor, also Rektor der Universität Freiburg, am 27.05.1933 aussprach, die vielbesungene akademische Freiheit wird aus den deutschen Universitäten verstoßen. Dann Pünktchen, Pünktchen. Der Führer selbst und er allein ist die lebendige und künftige deutsche Wirklichkeit und ihr Gesetz. Soweit also Heidegger in seiner Antrittsrede als Freiburger Rektor am 27.05.1933. Diese Gleichschaltung der Universitäten musste also gar nicht mal gewaltsam durchgeführt werden, sondern der ideologische Nährboden für diese Gleichschaltung war da und man kann sagen, dass die Universitäten überhaupt keinen Widerstand, also im Wesentlichen keinen nennenswerten Widerstand gegen diese Gleichschaltung aufgebracht haben.
Welche Schritte gedenkt ihr denn gegen das Raumverbot jetzt zu unternehmen und auch für spätere Veranstaltungen, die hier in Freiburg laufen werden?
Was die Bunte Liste unternehmen wird, ist, die rechtlichen Schritte müssen erstmal überprüft werden. Es müssen die Gerichtsentscheidungen, die dort noch angegeben sind, müssen überprüft werden, ob das überhaupt einen Sinn hat. Was natürlich unternommen werden muss, ist eine möglichst breite Öffentlichkeit herzustellen, erstmal über diese Raumverbote und zweitens aber auch eine möglichst weite Einbeziehung der Öffentlichkeit und aller Organisationen und Bürgerinitiativen und sonstigen betroffenen Gruppen in Protestmaßnahmen gegen dieses Raumverbot, dass wir zu einer Aufhebung dieser Maßnahmen kommen können.
Hast du dazu noch irgendwelche konkreten Vorschläge, was einzelne Gruppierungen unternehmen könnten?
Also als erstes meine ich, dass mal an die Badische Zeitung geschrieben werden sollte, dass dort Leserbriefe geschrieben werden und dass dort eben der Protest mal kundgetan wird. Ich finde es auch besonders empörend, um das noch zu bemerken, und also außerordentlich unverständlich, wie ausgerechnet ein Redakteur der Badischen Zeitung hier die Meinung des Gerichts und der Universität völlig unkritisch wiedergibt, dass das eigentlich völlig in Ordnung ist, dass hier eben keine Hochschulfremden Zutritt haben. Denn gerade in diesem Verfahren war es nämlich so, dass die Tatsache, dass die Badische Zeitung bzw. andere Medien wie der Rundfunk angekündigt waren, also deren Teilnahme war angekündigt, das wurde vom Gericht noch zur Begründung dazu gegeben, dass eben Fremde, Universitätsfremde dort teilnehmen wollten, was eben einfach nicht geht. Dass also hier ein Redakteur seinen eigenen Ausschluss aus der Universität jetzt auch noch unkritisch hinnimmt, finde ich besonders unverständlich. Was also an konkreten Maßnahmen jetzt getroffen werden kann, darüber hinaus weiß ich noch nicht. Es müsste eben versucht werden, eine große Öffentlichkeit herzustellen und man müsste sehen, dass man ja zu einem Kontakt zwischen den Gruppen kommt, vielleicht in der Form, wie es vor über einem Jahr in dieser Aktionseinheit geschehen ist, wogegen die Verbot der Stadtstände und der Straßenmusikanten in der Freiburger Innenstadt protestiert wurde und der ja auch einigen Erfolg hatte.
Drive my eyes, it's gonna disturb.
kommt ein Appell an die Hörer bzw. Radiomacher. Und zwar ist im Moment in Freiburg ziemlich wenig los. Sommerpause, saure Gurkenzeit. Und wir merken das konkret daran, also wir, die das Radio machen, dass wir kaum Beiträge kriegen. Wir gehen aber davon aus, dass Radio nicht Selbstzweck ist, sondern euer Medium. Und dass uns ein heißer Herbst bevorsteht auf verschiedenen Ebenen. Und deswegen schickt Kassetten zu allen möglichen Problemen, was immer ansteht, für die Zukunft oder für die Gegenwart.
Ja, und zu dem Zweck wollen wir im Herbst ein Flugblatt rausbringen, wo drin steht, wie ihr als Gruppe oder als Einzelperson mit dem Radio umgehen könnt, wie ihr Beiträge machen könnt, worauf ihr Acht geben müsst, dass sie gut werden und dass sie bei uns ankommen.
Noch ein paar Tipps und Veranstaltungen, und zwar ist heute Abend ist wieder mal ein Plenum, und zwar findet es im Grab statt, Mariengrab.
Ja, und noch eine Sache, am nächsten Mittwoch, das ist der 29., da kommt in der Cinemathek abends um 22:30 ein guter Film, und zwar heißt der Schade, dass Beton nicht brennt. Es ist ein Film über Berliner Häuserkampf.
Weiterhin für die Leute, die die Kindertagesstätte unterstützen wollen, dass sie erhalten bleibt, gibt es am 24.08., das ist ein Montag, um 8:30 in der Kita ein Vorbereitungstreffen für alle Interessierten. Und eine Woche später, am 31.08., ist ein Kita-Aktionstag angesetzt. Da wird noch eine Unterstützergruppe für gesucht. Und was da genau gemacht wird, das wird sich noch rausstellen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Demo-Veranstaltung, Zelten oder ein Fest machen.
Und für alle Freunde des Jazz, am Freitag, spielt in der Fabrik die Jazzgruppe Orbis. Okay.
Das war eine Sendung von Radio Dreieckland. Radio Dreieckland jeden Donnerstag um 7:45. Kontaktadresse: Buchhandlung Jost Fritz, Wilhelmstraße 15 in Freiburg. Tschüss!
Tschüss!